Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns heute auch ein bisschen mit dem Thema Pfingsten befassen können. Jetzt haben wir gerade eben ein Lied gesungen, das so ein bisschen, sag ich mal, sich halb jüdisch anhört. Das passt sehr gut, weil im Ursprung ist Pfingsten, wie Jürgen schon gesagt hat, so dieses 7-Wochen-Fest, was die Juden ursprünglich gefeiert haben. Und ja, wir wollen mal ein bisschen gucken, was hat das denn mit dem Christentum ganz genau zu tun. Aber zunächst werde ich ja mal ganz kurz beten. Bleibt ruhig sitzen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen dafür, dass wir, ja, dass du der Grund bist, dass wir uns hier versammeln dürfen. Wir wollen dich bitten einfach, dass du jetzt auch durch das Wort redest, Herr, und dass nur dein Wort gesprochen wird, Herr. Amen. Ja, also das Pfingstfest, wie Jürgen schon gesagt hatte, 50 Tage nach Ostern, das hat auch 50 Tage, nachdem die erste Ernte quasi eingebracht wurde. Das war die Aufgabe von den Juden, dass sie die erste Garbe sozusagen nehmen, das Ganze dann flechten und opfern. Und so haben die das auch gemacht. Und danach, 50 Tage quasi, ist dieses Pfingsten, worüber wir auch heute noch ein bisschen was hören wollen. Und genau, also zunächst einmal, wir hatten letzte Woche ja Christi Himmelfahrt. Jesus Christus wurde vom Ölberg emporgehoben mit einer Wolke, wie wir lesen in der Bibel. Das steht alles im Apostelgeschichte im ersten Kapitel. Und vom Ölberg bis zu Jerusalem war circa ein Kilometer. Also es ist genau diese Reise, die die Jünger auch machen durften an einem Sabbat. Und die Jünger haben so weiter nach oben geguckt, als Jesus weg war. Und dann erschienen zwei Männer in weiß gekleidet, man kann davon ausgehen, dass es Engel waren, und haben gesagt, warum guckt ihr da hoch? Jesus kommt genauso wieder. Und ab da merken wir auf einmal, werden die Jünger aktiv. Ab dem Moment werden die Jünger selbstständig und sind ganz anders, als sie davor waren. Wir wissen nicht genau, was sie gefühlt haben, wie es ihnen ging, aber es war jemand, der verschwunden ist, der den Tod besiegt hatte, wo sie wussten, dass es Gott ist, Gottes Sohn. Und das muss heftig gewesen sein, einfach für die Jünger selbst. Und ja, dann passiert Folgendes, oder wir erfahren Folgendes, dass Judas Selbstmord begangen hat. Und ja, jetzt haben die Jünger dennoch nicht gewartet, was passiert, sondern sie haben selbst die Zügel sozusagen in die Hände genommen. Und wir lesen einfach, sie waren einmütig beisammen. Das heißt, sie haben viel gebetet auch, steht dort. Und das heißt auch, sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie haben einen 12. Jünger, nämlich Matthias, bestimmt. Also sie haben nicht Däumchen gedreht und sind auseinandergegangen, weil sie jetzt nicht mehr den gemeinsamen Jesus hatten, den sie vor Augen hatten, 3 Jahre, sondern sie blieben weiterhin zusammen in der Gemeinschaft. Und so wird Matthias bestimmt. Und dann passiert Folgendes, und das wollen wir jetzt einmal zusammen lesen. Ich habe das nicht als Folie. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Aber ich werde das auch langsam und deutlich nochmal vorlesen. In Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 1 bis 6. Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 1 bis 6. Und als der Tag Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich am Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Also hier sind jetzt die Jünger zusammen gewesen. Man kann davon ausgehen, dass sie in einem Haus waren, in einem Gebäude, ja. Und das steht ja auch im Vers 2. Und sie sind einmütig, eines Mutes. Sie haben Mut bekommen durch diese Zusage, dass Jesus wiederkommt. Und ja, sie sind aktiv. Der Heilige Geist, der verheißen wurde als Tröster, der sie trösten sollte und sie führen sollte, ihnen Kraft geben sollte, der kam. Und er kam mit großen Zeichen, die wir gerade eben gehört haben. Und zwar, das erste Zeichen ist, dass er wie in einem gewaltigen Wind, also Sturm kann man sagen, kam. Das Brausen, was da entsteht. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal miterlebt hat. man sitzt in einer kleineren Hütte und draußen ist es richtig stürmisch. Und dann denkt man so, hoffentlich hält das hier alles. Und ich denke mal, so ein ähnliches Gefühl hatten die Jünger, obwohl es nicht stürmte. Also das macht zusätzlich noch, würde ich mal sagen, im Normalfall, wenn man das erlebt und nicht weiß, was es ist, Angst. Aber davon lesen wir nichts bei den Jüngern, dass sie Angst hatten. Also es ist auf jeden Fall übernatürlich, diese Situation hier, die geschieht. Und dann erschienen ihnen diese Zungen, wie von Feuer. Sie waren nicht aus Feuer, die Hütte oder das Haus hat nicht begonnen oder die Jünger selbst haben nicht begonnen zu brennen. Es war wie Feuer und es waren Zungen. Und das sind zwei typische Zeichen, nämlich Wind und auch Feuer des Heiligen Geistes. Damit wird sein Auftreten oft verkündet. Und ja, das sind so ganz typische Zeichen. Und es sind Zeichen, die einmal man hört, sieht und auch, denke ich mal, ein Stück weit fühlt. Also es war eine sehr heftige Situation. Aber ich finde einfach interessant, dass wir hier nichts über die Reaktion, so emotionale Reaktion zumindest, der Jünger lesen. Das scheint nicht so wichtig gewesen sein in dem Text und in dem Geschehnis. Geht es nicht um die Emotionen, sondern es geht darum, dass ein bisschen die Heiligkeit Gottes da durchdringt. Denn bis jetzt war es ja so im Alten Bund, dass der Heilige Geist kam auf den Menschen für eine Zeit lang. Der Mensch hat dann auch den Heiligen Geist im besten Fall gehört und sich davon anleiten lassen und dann ging der Heilige Geist wieder. Und jetzt aber bricht ein neues Zeitalter an, nämlich der Heilige Geist bleibt permanent auf den Menschen, wenn er sie einmal sozusagen auf sie kommt. Und dann sind sie versiegelt. Also es ist eine ganz besondere Situation in der Geschichte der Menschen, denn hier jetzt bleibt der Tröster für immer auf Menschen, solange sie leben. Und ja, aber das sind nicht die einzigen zwei Zeichen, die passiert sind. Wie ich gelesen hatte, dass sie begannen zu sprechen in Sprachen. Das heißt, die Menschen, die vorher aus Galiläa kamen, die den dortigen Dialekt und Sprache gesprochen haben, die haben plötzlich Fremdsprachen gesprochen. Also das ist absolut übernatürlich. Jeder, der vielleicht auch mal eine Fremdsprache erlernt hat, weiß, wie hart das ist manchmal, wie viele Fehler man macht, wenn man das nicht, wenn es nicht die Hauptsprache ist, die Muttersprache ist. Und die Juden damals, die wussten genau, Mensch, diese Menschen, das sind, die kommen von da und das ist der Sohn von dem und das ist der von dem. Das war für die Juden ganz wichtig zu wissen, woher man kommt. Und so wussten sie auch, dass diese Männer, diese Jünger aus Galiläa kommen. Denn das sehen wir auch als Reaktion im Text. Und umso verwunderlicher ist es, dass sie plötzlich die Sprache sprechen von anderen Völkern. Es sind einige Völker, also Ägypten, Griechen, also es sind Ägypter, es sind ganz viele Völker da drunter aufgelistet, die auf einmal da sich angesprochen fühlten. Und für mich entsteht da die Frage, wieso hat der Heilige Geist sich ausgesucht, in Sprachen der Menschen, in so verschiedenen Sprachen plötzlich zu reden? Nun, zum einen sehen wir da eine ganz klare Antwort im Text, nämlich, dass sich eine Prophezeiung erfüllt, die in Joel, das sagt Petrus selbst auch in dem Kapitel. Und zum anderen, das ist aber vorweg gesagt, meine Vermutung ist es, dass es damals nicht das Neue Testament gab. Somit war eine Notwendigkeit da, dass in Sprachen die Botschaft Gottes, die frohe Botschaft weitergegeben wird. In menschlichen Sprachen, die noch nicht diese Botschaft hatten, die wir heute haben. Also, und es ist vielleicht auch sowas wie ein Bild für die Zukunft, was auf die Menschen zukommt. Denn heutzutage gibt es die Bibel in nahezu aller Menschen, in jeder Sprache. Und das ist nicht selbstverständlich. Das ist eine riesige Arbeit, die auch der Heilige Geist quasi vollendet hat und den Menschen die Kraft gegeben hat, das zu vollenden. Also ein Wunder, was sehr groß ist, sage ich mal. Ja, zum Heiligen Geist und zu diesen Zungenreden, zu diesen Zeichen und Wunder, die auch in Joel vorhergesagt werden und angedeutet werden, dass sie noch passieren, besonders auch in der Drangsal, kann man sagen, gibt es auch Glaubensrichtungen, so wie zum Beispiel die Pfingstlergemeinden, die sich genau mit diesen Pfingsten berufen fühlen, als das ist so unsere Leitlinie als Gemeinde, das ist unsere Glaubensleitlinie. Und es sind viele Menschen, sehen wir, die hier zusammenkommen. So sind es auch viele Menschen, die angezogen werden von Zeichen und Wunder, denn sie passieren vor Augen, da passiert etwas, das ist spannend für den Menschen und das lockt sehr stark. Und ich denke, es ist also sehr normal, dass hier auf einmal eine große Menge zusammenkommt. Man kann übrigens davon ausgehen, dass dieses Haus irgendwo zentraler platziert war in Israel, also in Jerusalem, also nahe beim Tempel höchstwahrscheinlich, denn Petrus redet zu einer sehr großen Menge und dort ist ein riesen Vorhof gewesen. Genau, also ja, wenn Zeichen und Wunder passieren, zieht das Menschen an, sehr stark. Und Jesus Christus sagt aber auch was zu Zeichen und Wunder, was ich einfach nochmal betonen möchte. Und zwar, da steht in Matthäus Kapitel 24, den Vers 4. Genau, Matthäus 24, den Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Okay, also irgendwie soll man achtsam sein, weil es gibt eine Verführung, sagt Jesus. Aber er sagt es auch in Bezug auf die Endzeit. Und im selben Kapitel, im Kapitel 24, lasst uns da mal über diese Verführung, die Jesus hier anspricht, nachlesen, was sie sein wird. Im Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ja, das ist also die Verführung, dass Zeichen und Wunder durch falsche Propheten und falsche Christusse geschehen werden. Also wenn wir Zeichen und Wunder sehen, bedeutet das mal praktisch gesagt, sind sie nicht unbedingt von Gott. Ja, das hört sich so typisch nach altbacken, nach bibeltreu, vielleicht sogar fundamentalistisch an, aber das ist es nicht. Das ist das, was Jesus letztendlich den Menschen sagt. Ja, und darauf sollten wir auch dann achten, wenn er das so verlangt. Also, und übrigens ist es sehr löblich, wenn man darauf achtet und achtsam ist. Das möchte Jesus Christus selbst auch. Wenn wir mal in den Sendschreiben gucken, in den Offenbarungen, Offenbarungen 2, im zweiten Vers, nämlich das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Das lese ich einmal vor, den Vers. Die wird nämlich extra gelobt dafür. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen, und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Also das wird löblich für diese Gemeinde quasi als aufgelistet, als etwas Positives, wenn man prüft, wenn man nicht einfach nur wie wir es gewohnt sind in unserer Gesellschaft, sage ich mal, einfach nur nehmen und darüber nicht großartig nachzudenken, sondern uns bewusst beschäftigen mit, was nehme ich da zu mir? Das gehört dazu, zum Christsein, sehen wir. Das ist ganz wichtig, dass wir uns auseinandersetzen mit den Sachen, die uns begegnen. Seien es Zeichen, seien es Wunder in dem Fall, ja. Und ja, ich sag das nochmal, warum nur Gemeinden, warum ich das so sehr auf Gemeinden sage, ist, weil im 2. Korinther, und das wollen wir auch nochmal zusammen lesen, im 2. Korinther, Kapitel 11, die Verse 13 bis 15. 2. Korinther, Kapitel 11, die Verse 13 bis 15. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich Apostel des Christus verkleiden, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Genau, also was ich sagen will, ist einfach nur, dass man sich nicht wundern muss, dass in Gemeinden auch Zeichen und Wunder geschehen, weil hier steht es auch, dass der Teufel seine Diener auch unter den Heiligen hat, getarnt natürlich als Heilige. Und deswegen ist es wichtig für Gemeinden, aber nicht nur für Gemeinden, auch für einen selbst, dass man immer prüft, wenn man hört, okay, hier geschieht was Übernatürliches, dass man prüft, ist es denn auch wirklich von Gott? Weil nicht alles Übernatürliche ist direkt von Gott, wie wir wissen, jetzt zumindest. Genau, aber der Heilige Geist hat mehr an diesem Tag bewirkt als ein Zeichen, was optisch, akustisch und was man fühlen konnte, sondern wir sehen eine Transformation, die stattfindet, die ich sehr spannend finde und die ich fast spannender und wichtiger finde für uns, weil sie sehr praktisch wird für uns. Lasst uns das nochmal aufschlagen in den Apostelgeschichte Kapitel 2. Lasst uns das zusammen nochmal lesen. Und zwar jetzt ein paar Verse weiter. Und zwar die Verse, obwohl Wir schlagen zuvor noch Lukas Kapitel 22 auf. Dann sehen wir zuerst, wie der Mensch davor war. Und zwar geht es um Petrus. Lukas Kapitel 22, die Verse 54 bis 62. Nachdem sie ihn nun festgenommen hatten, führten sie ihn ab. Ihn ist Jesus. Also Jesus wurde da festgenommen. Und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von Fernen. Da sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, setzte sich Petrus mitten unter sie. Es sah ihn aber eine Magd beim Feuer sitzen, schaute ihn an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber verleugnete ihn und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und bald danach sah ihn eine andere und sprach, du bist auch einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile von ungefähr einer Stunde bekräftigte es ein anderer und sprach wahrhaftig, der war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Also Petrus, ein Jünger Jesu, der Jesus, denke ich, auch zu dem Zeitpunkt sehr liebte. Denn er riskierte viel. Schon, dass er sich dieser Gruppe, die Jesus Christus festgenommen hat, weil Jesus ein illegaler, quasi Volksaufbringer war, ein Aufständiger, könnte man sagen, aus den Augen der Römer, ein Irrlehrer aus den Augen der damaligen Hohenpriester, also der ganzen Priester des Judentums. Und ja, trotzdem, Petrus drängt es. Er möchte seinen Herrn natürlich, er möchte zu ihm stehen und er schafft es auch. Er geht nahe an ihn heran und er hat auch Jesus widersprochen, als Jesus sagte, du wirst mich verraten, Petrus. Er hat ihm widersprochen, gesagt, ich werde sogar für dich sterben. Und da sehen wir einfach, Petrus liebte Jesus Christus sehr. Aber diese Liebe, die er für Jesus hatte, sie reichte nicht aus. Es war eine Liebe, die bis zu einem Maß das Risiko einging. Und zwar, sobald es darum ging, dass Petrus vielleicht auch in Lebensgefahr geriet, konnte er nicht mehr Jesus nachfolgen. Da brach es, da konnte er nicht. Und deswegen weinte er auch bitterlich und sagte ja und weinte halt darüber, dass er halt ja nicht durchgehalten hat, dass er nicht das Wort einhalten konnte, was er Jesus Christus gegeben hatte. Ja, also eine Situation, wo man sagt, ja, es ist traurig zu sehen irgendwie, dass ein Mann so scheitert, ne, wenn er so viel Liebe auch für einen anderen hat, in dem Fall Jesus. Und wir wollen mal gucken, der Heilige Geist ist, wie ich sagte, permanent nun auf diese Jünger gekommen. Und wir wollen mal gucken, was dieser Petrus, der vorher ja bis zu einem gewissen Grad Jesus nachfolgen kann, wie er jetzt mit der Situation umgehen kann. Denn jetzt hat er eine neue Kraft, er hat Gott in sich wohnen, den Heiligen Geist. Jesus Christus hat ihn zurückgelassen für uns Menschen als Tröster, als Kraft und viel mehr. Und lasst uns das mal durchlesen. Und zwar im Vers 14 im Apostelgeschichte Kapitel 2. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, nun hört auf meine Worte. Und was für Worte hat er gesagt? Die wollen wir auch mal direkt im Anschluss noch lesen jetzt. Kapitel 2 immer noch, die Verse 21 bis 24. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Also Petrus redet hier mit Vollmacht, mit der Vollmacht des Wortes Gottes. Und er sagt klipp und klar die Wahrheit. Er sagt den Menschen, die Jesus quasi ans Kreuz gebracht haben, die damit schuld waren, in erster Linie wirklich, die geschrien haben, kreuzige ihn. Dieser Menge sagt er die Wahrheit. Und er riskiert hier für einen mittlerweile unsichtbaren Gott sein Leben. Als er sichtbar war, neben ihm quasi war, in seiner Nähe, hat er ihn verraten, ohne den Heiligen Geist. Unsichtbar, plötzlich durch den Heiligen Geist. Was für eine Macht sehen wir hier? Das ist, finde ich, sehr groß, dieses Wunder, was man schnell auch überlesen kann. Der Heilige Geist ist das, was die Gemeinde quasi anführt, ist das, was die Gemeinde drängt, so zu sein, wie sie ist und sich treu am Wort zu halten und zu Jesus zu stehen. Und er gibt die Kraft, die wir als Menschen brauchen, Jesus treu zu sein. Ja, ich finde, das ist einfach beeindruckend, diese Stelle, dass Petrus wirklich so verändert wurde. Und nicht nur Petrus, die Elf standen auch auf, sehen wir. Also alle waren erfüllt vom Heiligen Geist. Und sie waren nicht nur erfüllt, sondern sie haben gehört auf ihn. Sie haben gehört auf Gott und auf seinen Wunsch, dass sie die frohe Botschaft bis ans Ende der Welt weitergeben. Wie wir wissen, hat diese Mission auch Erfolg gehabt. Dass es mittlerweile in jeder Sprache die Bibel gibt, ist nicht selbstverständlich. Es gibt aber noch etwas, was mich beeindruckt in diesem Text, in dieser Pfingstgeschichte. Und zwar im direkten Anschluss lesen wir über diese Predigt von Petrus und die Reaktion der Menge, die diese Predigt gehört hat. Und man kann davon ausgehen, dass es eine große Menge war. Warum, werde ich gleich nochmal sagen. Lasst uns mal weiterlesen im Vers 37, was da geschehen ist, bis Vers 41. Also Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 37 bis 41. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis in der Mahnte und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Ja, also ich finde zunächst einmal spannend, bevor wir auf diese Menge an Menschen, die sich da bekehrt haben, darauf eingehen, dass sie, als sie das Wort erst hörten, drang es ihnen ins Herz. Nicht als sie die Zeichen und die Wunder sahen, die vor Augen geschahen, sondern als sie das Wort hörten. Wir lesen an anderen Stellen in der Bibel, dass der Heilige Geist das Herz berührt, dass er es durchsticht sozusagen. Und das ist das, was hier geschehen ist. Aber nicht jeder reagiert gleich darauf. Wie wir sehen, diejenigen, die nun bereitwillig das Wort annahmen, wurden dazu getan. Diejenigen, die es nicht annahmen, natürlich nicht. Also wir haben immer noch als Menschen den freien Willen, uns dagegen zu entscheiden oder dafür. Das ist auch Gottes Wunsch und entspricht auch seinem Wesen. Ja, also eine heftige Situation. Sie hörten das Wort. Es geschah so viel, was sie hörten und was sie anzog, quasi dort zu sein. Aber das, was sie überzeugte, war das Wort Gottes, war die Wahrheit. Ja, also manchmal denke ich selbst so, und das passiert mir oft, man macht es gar nicht so sehr bewusst, dass wenn man gefragt wird, zum Beispiel über die Evolutionstheorie oder warum glaubt man an diese Stelle und an die Stelle nicht oder wie auch immer, warum man halt nicht an der Wissenschaft festhält. Da denke ich so, ja, wir haben das Wort Gottes auf der anderen Seite unseren Verstand, und beides ist wichtig, aber was Menschen überzeugt, ist nicht unser Verstand, es ist nicht unser Wissen, weil auch das Wissen der Wissenschaft ist immer wieder erneuerbar. Es wird immer wieder neu definiert und die haben immer eine neue Erkenntnis und dann passt doch nicht so ganz, was wir davor hatten, und dann wird was Neues. Beim Wort Gottes wissen wir, es bleibt ewig dasselbe. Und es ist für die Zukunft auch aussagend. Und also das Wort Gottes ist die Macht, die Menschen bekehrt. Nicht unsere Worte, nicht die schlauen Sprüche, die wir haben oder witzige oder Sachen, die wir tun, sondern es ist das Wort Gottes, die Wahrheit letztendlich, die Menschen überführt. Und für mich ist das auch sehr ermutigend für Deutschland, denn in Deutschland, ich weiß es selbst von mir, ich zeige hier nicht mit den Fingern auf andere, man ist so überfüllt mit Sachen, mit Materialismus, mit Informationen und mit Sachen, die auch negativ sind, im Sinne für Christen negativen Einfluss haben. Und so kommen wir gar nicht zu diesem, oft zu dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist aber das, was Menschen überführt. Und egal, welche Menschen, denn wenn man sich vor Augen führt, welche Menschen haben hier zu Gott gefunden? Es waren wirklich die Feinde Nummer eins, könnte man sagen, geschichtlich betrachtet. Es sind die Menschen, die Jesus bespuckt haben. Es sind die Menschen, die wirklich Barabbas bevorzugt haben vor Jesus Christus. Die hatten die Macht. Sie hatten die Möglichkeit, Jesus zu verschonen, aber das wollten sie nicht. Sie wollten ihn bluten sehen. Und ja, diese Menschen haben hier zu Gott gefunden. Es gibt ja oft Christen, die sagen, ja, diese Tat kann dir Gott nicht vergeben. Das kann doch unmöglich sein, dass jemand, der mordet, wahllos, dass der zu Gott findet. Doch, er kann es, weil selbst Jesus Christus, der Heilige, wurde ermordet und er hat gerecht gesprochen, wie wir sehen hier. Menschen und er vergibt. Er ist ja extra dafür auch gestorben, damit diese Ungerechtigkeit, die geschieht von uns Menschen, wieder zu Gerechtigkeit umgewandelt werden kann durch sein Blut, wenn wir ihn annehmen und auch seine Botschaft befolgen. Genau, also das ist heftig, finde ich. Also für das Pfingstwunder besteht nicht allein durch das Kommen des Heiligen Geistes und die Zeichen, die so bekannt sind, sondern ich denke auch durch die Auswirkungen, die er vollbracht hat durch sein Kommen. Und das ist die Sternstunde der Gemeinde. Es ist die Entstehungsstunde, diese 3000 Menschen der Gemeinde. Und das ist toll. Wir sind ja eine Gemeinde, auch wenn wir hier viel Distanz haben, haben wir, denke ich mal, auch diese Nähe im Herzen zueinander. Und die kommt nicht, weil wir uns so sehr lieben oder das versuchen, sondern das ist, weil wir einen gemeinsamen Vater haben und verbunden sind im Heiligen Geist. Da braucht es nicht viele Worte, sondern man weiß, man gehört zusammen, weil wir vereint sind durch die Tat Jesu am Kreuz. Und das ist ein großes Vorrecht, was wir Christen haben dürfen. Ja, also, dann lasst uns noch mal bis zum Ende kommen, diesen Text. Und zwar, lasst uns noch ein Stückchen weiterlesen. Kapitel 2 immer noch, die Verse 42 bis 47. Das sind jetzt auch die letzten Verse, dann ist das Kapitel auch schon vorbei. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Zunächst einmal, hier steht auch etwas Wichtiges für uns, und zwar ganz klare Erkennungsmerkmale von Christen. Von Christen, die den Heiligen Geist in sich wohnen haben, von Christen, die wirklich bekehrt sind, wo ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat, nicht nur ein Rettungswunsch da ist, sondern wirklich ein Herrscherwechsel stattgefunden hat im Herz. Und was sind die Merkmale für diese 3000? Wie wir lesen, sind da ganz klare Merkmale. Sie blieben beständig in der Lehre und in der Gemeinschaft und haben das Abendmahl weiterhin gefeiert und haben gebetet zusammen. Das sind, denke ich mal, Sachen, die auch wichtig zu betonen sind. Ich sage jetzt nicht, dass es keine Heilsgewissheit gibt, aber ich denke einfach, dass man sich immer wieder gut tut, daran zurückzuorientieren, was sagt denn das Wort Gottes? Nicht, was habe ich noch in Gedanken über, was muss ich machen als Christ, sondern wirklich, dass man das, was man einst beschlossen hat, in der Bekehrung, dass man das auch wirklich ernst nimmt und weiterhin tut. Das ist das, was einen Christen, der den Heiligen Geist in sich wohnen hat, ausmacht. Ja, und ich lese ja auch nichts von einer Ordnung, von einem Gesetz, das den Jüngern sozusagen, diese 3000 mittlerweile, dass sie beschlossen haben, Mensch, ja, das Gesetz ist da und jetzt halten wir uns an das Gesetz und deswegen tauschen wir aus unsere Güter, unser Geld und gucken, dass es jedem gleich gut ungefähr gibt. Nein, das ist aus freiem Willen heraus geschehen. Und das ist, denke ich, etwas, was die Gemeinde auch für sich nehmen kann. Das ist nicht eine Zeit, die damals war, in dem Sinne eine Sache, die Gültigkeit nur früher hatte, sondern das hat auch heute noch Gültigkeit. Die Gemeinde hat sich im Wesen keinen Millimeter verändert. Jesus' Braut ist immer noch dieselbe Braut. Sie hat immer noch denselben Mann, den sie erwartet. Und deswegen ist es auch selbstverständlich, dass wir in Krisenzeiten und in Schwierigkeiten füreinander da sein müssen, wenn wir wirklich Christen sind. Also das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wie wir hier sehen. Und ich finde diese ganze Pfingstgeschichte einfach sehr ermutigend für uns alle, wenn wir bedenken, was wir so das ganze Jahr durchleben und Hoffnungen haben, dass Menschen dazukommen oder dass wir einander näher kommen und im Glauben wachsen. Das alles sehen wir hier in dieser Pfingstgeschichte sehr gut vorhanden. Und ich finde, das ist einfach eine sehr ermutigende und tolle Feier, die wir hier zusammen heute auch haben. Gut, aber das war es erstmal vom Wort. Und ich würde gerne einfach nochmal, dass wir zusammen eine Gebetsgemeinschaft haben, die ich dann auch beende.